Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.
Rolf Pieper ohne Filter. Dafür mit Fliege. Bisschen mit Augenzwinkern, aber das Thema ist leider ernst. Denn wenn der Staat viel Geld für alles Mögliche verwendet oder verschenkt und die eigene Infrastruktur vernachlässigt und dem Staat dann auffällt, ups, die Kassen sind ja leer, denkt er nicht darüber nach, wie kann ich jetzt sparen, sondern wie kann ich dem fleißigen Bürger noch mehr Geld wegnehmen. Das nicht nur in sozialistisch geprägten politischen Ideen, also zum Beispiel die neue Grundsteuer für unbebaute Grundstücke, Eigenheime zum Beispiel. Also für Rentner ist das fast schon eine Enteignung durch die Hintertüre. Denn die können sich diese schlichtweg nicht mehr leisten. Unser Thema heute, aktuell diverse Enteignungsszenarien, die uns in Deutschland drohen. Ich begrüße Rolf Pieper.
Hallo.
Zum Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Dafür heute mit Fliege. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Herr Pieper, bevor wir uns ins Enteignungsdetail, bevor wir da tief reingehen, wie sieht es denn eigentlich mit Deutschland aus? Wie geht's weiter? Wo sind denn eigentlich die aktuellen Probleme derzeit?
Ja, es zeigt sich ja gerade ganz deutlich. Also wir haben ja in den letzten Tagen ja den neuen IFO-Index bekommen. Also die deutsche Wirtschaft steht vor einer tiefen Rezession. Einige sagen, die Wirtschaft ist im Tiefschlaf. Also das ist das grundlegende Problem, was wir aktuell haben. Also wir sind kurz vor einer Rezession, wenn wir sogar nicht schon drin sind. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass die politisch handelnden Personen ja die einfachsten Kopfrechenarten nicht können und den Taschenrechner nicht richtig bedienen können. Die Stellschrauben werden falsch gestellt. Das alles führt dazu, dass wir eine große Unzufriedenheit in der Breite der Bevölkerung haben, eine sehr, sehr große Unzufriedenheit in der Wirtschaft. Man hört es ja immer wieder, dass viele auch weggehen mit ihren Firmen. Das wird natürlich dann auch in kommenden Wahlen Niederschlag finden. Und all das zusammen ist zurzeit ein echtes Brodeln, ein richtiges Brodeln in der Bevölkerung, ein richtiges Brodeln in der Industrie. Jeder von uns macht sich natürlich Sorgen um unser geliebtes Deutschland und da im Speziellen stellt sich die Frage, wo ist der Kompass? Wo will Deutschland hin? Ich bin regelmäßig in Dubai, die haben einen klaren Auftrag, die sagen, bis 2030 wollen wir unser Bruttoinlandsprodukt verdoppelt haben und dieser Kompass fehlt komplett für Deutschland. Wir haben Kernindustrien niedergemacht. Auf der einen Seite durch Green Deals, die nicht funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es keine Förderung für unsere Kernkompetenzen. Und Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, der Ingenieure unserer Kunst. Und all diese Dinge wandern leider gerade ab. Und mit diesem Abwandern der Menschen und der Firmen wandert auch Know-how ab. Und insbesondere, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, auch Einnahmen.
Also wir zahlen eh zu hohe Steuern privat und dann haben wir eben noch diese Deindustrialisierung. Also zahlreiche Unternehmen verlagern wesentliche Teile ihrer Wertschöpfung ins Ausland. Das prominenteste Beispiel ist ja BASF. Umsatz und Gewinn brachen zuletzt ein am Hauptsitz Ludwigshafen. Ja, da werden die Anlagen geschlossen, weil einfach schlichtweg die Produktionskosten der Strom zu teuer ist. Und gleichzeitig investiert das Unternehmen Milliarden in China, weil sie bei uns keine Gewinne mehr machen kann. Durch gewollte hohe eben Energiepreise. Also wir haben einen klassischen Flüchtlingsstrom des Kapitals ins Ausland.
Ja, das ist so. Also ich sitze ja selber beruflich in Liechtenstein und wohne in der Schweiz. Und das ist so. Es gibt eine neue Definition vom Flüchtlingsstrom. Und Deutschland verliert auf der einen Seite Know-how und auf der anderen Seite sehr viel Geld. Und die Menschen haben sich ihre Rettungsweste umgelegt und versuchen jetzt Vermögenswerte zu sichern.
Ja, und dann gibt's noch eine ganz bittere Zahl. Ich glaube, das fällt dem normalen Bürger noch gar nicht mal so auf, aber uns als Journalisten natürlich, Insolvenzen oder Entlassungen. Ich bin überrascht, jede Woche kommen dann neue Zahlen. Das berühmteste Beispiel letzte Woche war ja Esprit, schließt zum Beispiel alle Filialen. Ich meine, die Zahlen der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist wegen der schwachen Konjunktur in den ersten 6 Monaten des Jahres um fast 30% im Vorjahresvergleich angestiegen. Und da gibt es eine berühmte Statistik, die Auskunftsdatei Kreditreform registriert rund 11.000 Firmenpleiten. Das markiert eigentlich den höchsten Stand seit fast 10 Jahren.
Seitdem diese Zahl gemessen wird, haben wir den höchsten Stand. Selbst in der Corona-Phase hatten wir nicht so viel Insolvenzen, wie wir sie aktuell haben. Und das zeigt, wie desolat das wirtschaftliche Umfeld zurzeit in Deutschland ist. Die Kosten sind zu hoch, die Energiepreise sind zu hoch. Ein Monster namens Bürokratie hält die Leute in den Fängen. Und das alles führt zu einem schlimmen Cocktail. Und dieser Cocktail heißt Insolvenz. Gerade in den Kernindustrien merken wir ja, Autozulieferer sind einige schon nicht mehr auf der Agenda und das wird so weitergehen. Und dann fragen wir uns, wo geht's hin und was bleibt uns noch an Kernkompetenz? Und das ist ein erschreckendes Bild, was wir aktuell haben.
Ja, Bosch geht ins Ausland, Miele ist im Ausland oder ZF auch vor Schieflage. Okay, das ist das Problem. Das Folgeproblem ist ja, der Staat hat immer weniger Geld, klar, und dann muss er sich das Geld natürlich irgendwo holen. Also stehen wir vor einem Enteignungsszenario? Welche gibt's denn? Gehen wir doch mal verschiedene durch. Was ist denn das Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz zum Beispiel?
Ich würde zunächst gerne mal die Einnahmenseite noch beleuchten.
Ja,
Ja, wir haben ja gerade alle uns gefreut, dass wir eine Fußball-Europameisterschaft hatten. Und trotz der vielen Menschen, die in Deutschland waren, sind in diesem Monat die Steuereinnahmen um 7,9% zurückgegangen. In der Folge gibt es nicht wenige Prognosen. Ich bin ja selber beim ZEW, Leibniz-Institut, und gebe auch Prognosen ab. Werden wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ungefähr 80, 83 Milliarden Steuerausfälle haben. Schauen wir uns die Einnahmenseite an. Wir sind fast bei 1 Billion. Das ist eine unglaubliche Zahl Steuereinnahmen in Deutschland und wir kommen nicht damit hin. Bei einer Staatsquote von fast 50%. Dann fallen jetzt die Einnahmen weg. Und dann kommen natürlich die Politiker nicht auf die Idee, Effizienz zu arbeiten, den Taschenrechner heranzunehmen. Ich hoffe, in dieser Regierung gibt es irgendeinen, der einen Taschenrechner bedienen kann. Man kommt nicht auf die Idee, den Taschenrechner ranzunehmen und ökonomisch zu handeln, sondern man versucht, die Einnahmenseite zu erhöhen. Und da ist das Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz, dieser Name alleine schon, aus dem Hause Lindner ist schon mal so ein Ansatz. Was besagt der? Er besagt im Prinzip eine klare Offenlegung der Vermögenswerte, der wirtschaftlichen Berechtigung und wie ist das Vermögen entstanden? Es gibt also eine sogenannte Plausibilitätsprüfung. Und diese Plausibilitätsprüfung ist gefährlich. Wenn jemand fleißig gespart hat und sich dann für einen Vermögenswert über 100.000 Euro anschafft, wird nachgeforscht, wo kommt das Geld eigentlich her? Hat er das aus dem Erwerbsleben gehabt oder kam das aus irgendwelchen anderen Quellen? Also jeder von uns, der einen Vermögenswert hat, wird durch das Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz verdächtig. Und das ist ein Ansatz, den ich grausam finde, muss ich sagen. Also auch Umkehr der Beweislast. Wir müssen dann beweisen, wie wir an diesen Vermögenswert rangekommen sind. Und insofern sind 80 Millionen, na sagen wir mal 70 Millionen Deutsche auf einen Schlag verdächtig.
Klingt, ich habe gar kein Wort dafür, klingt nicht gut in der Magengegend.
Ja.
Da gibt es noch eine alte Idee, die ist wieder da mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952. Da sollten ja Zerstörungen aus dem Zweiten Weltkrieg finanziert und entschädigt werden. Abgeändert wurde das Gesetz in 2021, vermutlich in weiser Voraussicht. Was ist denn das Lastenausgleichsgesetz der neuen Version?
Ja, das Lastenausgleichsgesetz der alten Version war ja eine sogenannte Hypothekengewinnabgabe. Ich habe eine Last in mein Grundbuch eingetragen bekommen und musste die verzinslich über eine Zeit lang abtragen. Bei dem neuen Lastenausgleichsgesetz kann es viel, viel tiefer gehen. Es ist also alles das, was wir jetzt machen, ist ja Spekulation. Wie wird es angewandt? Fakt ist, es ist ein Angriff auf die Immobilie. Das halten wir erstmal fest. Und das Immobilienvermögen ist eben das größte Vermögen in Deutschland und das weckt natürlich Begehrlichkeiten der Politik. Ja? Auf der einen Seite eine Zwangshypothek einzutragen für alle selbstgenutzten Immobilien beispielsweise ist eine Idee. Die andere Idee im Rahmen des Lastenausgleichsgesetzes ist aber, und das wird gerade auch diskutiert, die Immobilie auf die Einnahmenseite zu nehmen. Denn Lastenausgleich als solche ist unpopulär und man muss ja wiedergewählt werden. Also überlegen einige Stabsstellen in Regierungskreisen das sogenannte Schweizer Modell, die Immobilie zur Einnahmenseite hinzuzuschlagen. Das würde bedeuten, ich sage mal so, ich habe eine Immobilie 500.000 oder sagen wir 1 Million, um es besser zu rechnen, hälftiger Verkehrswert 500.000 auf 10 Jahre heißt mein zu versteuerndes Einkommen steigt jährlich um 50.000, ja, dann habe ich keinen sauberen Lastenausgleich machen müssen und habe die Immobilie als Einkommensbestandteil mit hochgerechnet. Also es ist eigenen Nutzen der eigenen Immobilie als Einkommensbestandteil. Da gibt es viele Modelle, die zurzeit überlegt werden. Am Ende ist es immer nicht gut. Das muss man uns mal klar vor Augen führen. Aber solche Gedankenspiele gibt es in der Politik.
Ja, das ist ja eigentlich entsetzlich. Da sparen sich viele Leben lang ein Häusle ab, verzichten auf Urlaub, verzichten auf das zweite Handy, aufs Haustier und sonst was. Und dann können sich die am Ende ihre Steuerlast, wenn sie Rentner sind, gar nicht mehr leisten am Schluss.
Ja, aber es liegt ja klar auf der Hand bei diesem Ausgabendesaster, was in der Politik aktuell ist. Wir sind zweitgrößter Geldgeber der UNO beispielsweise, ja. Und die UNO finanziert irgendwelche Projekte für Frauenrechte in Saudi-Arabien und so. Und wir sind zweitgrößter. Also wir zahlen so viel wie Italien, Frankreich und Spanien zusammen in die UNO. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, ja. Wir sind das Sozialamt der Welt und das muss finanziert werden. Und da fängt man natürlich beim eigenen Bürger an.
Ja, wenn es nicht reicht, dann erfindet man Sondersteuern. Kennen wir ja vom Soli, mal eingeführt nach der Wiedervereinigung, um dem Osten zu helfen. Nie wieder abgeschafft. Welche Sondersteuern könnte man sich denn doch vorstellen?
Eine halte ich für ganz fürchterlich, das ist eine Kriegsabgabe, ja. Also wir haben ja gerade im Haushalt gesehen, dass der Haushalt starke Diskussionen hatte. Wie finanzieren wir weiter die Ukraine oder Teile? Wir sind da der größte Geldgeber in Europa. Wie soll das weiter finanziert werden? Und da gab es ja ein klares Signal. Über den Haushalt hinaus wird nichts fließen. Also muss irgendwo Geld herkommen, wenn man die Ukraine am Laufen halten möchte. Und da gab es ja früher schon Kriegszertifikate und Kriegsabgaben. Auch das ist zurzeit, spielt in manchen Politikerköpfen eine Rolle, eine Kriegsabgabe. Ja. Das andere ist natürlich relativ leicht zu machen, Sonderabgaben auf alle Vermögenswerte und zwar auf alle sichtbaren. Alles, was Konto heißt, alles, was Finanzwelt ist, kann ich ja über Nacht, wenn ich ein Depot habe, Spareinlagen und so weiter und so fort, eine Abgabe einbuchen. Das hat es in Spanien im Übrigen schon mal gegeben, ist schon einige Jahre her. Da haben sie mal so einen Testlauf, so eine Blaupause gemacht, 0,1 irgendwas Prozent, kurz vor Weihnachten von den Sparbüchern eingezogen. Da hat man das schon mal getestet, ja. In Zypern haben wir es erlebt. Zypern war es genauso, da ist es auch getestet worden. Ich kann es nicht prognostizieren, es ist schwer, mit Prognosen umzugehen, weil diese Politik ist nicht berechenbar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das in deren Köpfen vorgeht.
Frankfurt freut sich auf einen möglichen Sitz in Frankfurt. Warum freut sich Frankfurt? Weil der Sitz anscheinend ziemlich groß werden wird, und zwar der AMLA-Sitz. Was ist das?
Ja, es gab ein Gesetz zur Jahrzehntwende, Anti-Money-Laundry, das heißt ein Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfungsgesetz. Und da hat man jetzt ein A hintergesetzt, Authority, da gibt es eine Behörde, das ist eine neue Superbehörde. In dieser Behörde werden alle Daten der EU-ansässigen Bürger gesammelt, also Kontenregister, Vermögensregister, wirtschaftliche Berechtigungen, Schließfächer und all die Dinge, ja. Und da geht natürlich einher auch das sogenannte Vermögensregister, was kommen wird. Und die werden natürlich auch sehr genau, wie schon bei dem VVBG, sehr genau hinschauen, wo kommen die Vermögenswerte her, wer hat wie viel, wer hat welche wirtschaftlichen Berechtigungen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch wieder die Vorphase. Ich mache also eine Datenerhebung, Daten, das neue Gold. Ich mache eine Datenerhebung über die Bürger und kann dann natürlich ganz gezielt vorgehen. Also klar ist schon mal Bargeldbegrenzung 10.000. Das haben wir schon kennengelernt. Das wird sicher weiter sinken. Italien ist ein großes Vorbild. Klar ist auch Kryptotransaktionen ab 1.000 Euro regulierungspflichtig und offenlegungspflichtig. Diese beiden Dinge sind jetzt schon klar, ja. Und wenn man so ein, ja, ich sag's jetzt ganz böse, so eine Stasi 2.0 im Finanzwesen aufbaut, dann hat man natürlich die Möglichkeit, alles auszuspähen, alles zu schauen, was ist da, wo kann ich drangehen? Und umso wichtiger ist es dann natürlich, Vermögenswerte zu haben, die nicht im sichtbaren Bereich sind, also nicht auf Konten, nicht auf Sparbüchern, sondern in anderen Durchführungswegen, um sich diesem zu entziehen. Aber da wird das große Datensammeln kommen und ich prognostiziere, dass wir nicht mehr lange Zeit haben, um Vermögenswerte vor dieser Aufnahme, erstmal Registrierung, Aufnahme und dann Entnahme, nennt sich Enteignung, zu verstecken. Und ich gehe mal davon aus, dass in 2 Jahren alles scharf geschalten ist.
Wow, also Aufnahme und dann Entnahme. Okay, was kann ich tun in diesen nächsten 2 Jahren?
Definitiv erstmal schauen, was muss alles im sichtbaren Bereich sein. Es geht ja immer noch die mehr um die 100.000 Euro, die 100.000 Euro pro Bankkonto sein gesichert. Auch da sehe ich den zweiten Angriff, wir haben schon gefährliche Situationen bei den Banken, gerade aktuell durch die Gewerbeimmobilien. Non-Performance Loans sind da, die Kreditausfälle sind gestiegen wie nicht mal zur Subprime Crisis und die Fallhöhe ist 7-mal so hoch, ja. Also auch da sehe ich bei den Banken gefahren. Die Deckung pro 100.000 ist aktuell ungefähr bei 600 Euro. Also das wird nicht reichen. Den letzten werden die Hunde beißen. Ja, und wenn ich dann alles im sichtbaren Bereich habe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich Vermögenswerte anschaffe, die nicht im sichtbaren Bereich sind. Und das können zum Beispiel Lagerungen von Edelmetallen im Nicht-EU-Ausland sein. Es können aber auch, Sie sehen es ja bei mir im Hintergrund, Kunstwerke beispielsweise sein, dass ich eine Vermögensumschichtung mache aus dem sichtbaren Bereich in den unsichtbaren. Bei der Kunst ist sie sichtbar, aber nur für mich. Und dann habe ich einen Vermögenswert, den ich auch unkompliziert weitergeben kann. Ich denke an Erbschaft, Vermögensweitergabe. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich dem aktuell noch zu entziehen. Ich weiß nicht, wie es in der Zukunft ist, aber im Rahmen der AMLA und der VVBG werden zukünftig auch Kunsthändler, Händler von Vintage Rolex Uhren und so etwas meldepflichtig werden. Die müssen das anzeigen, wem sie so etwas verkauft haben. Also ist jetzt die Zeit geboten, es zu tun.
Ich glaube, wenn Sie Kunst haben und sie öffentlich zeigen in so einem Video hier, dann vielleicht mal umdrehen, die Kunst.
Ja, also diese Kunst kann ich ruhig zeigen, die andere zeige ich nicht.
Okay, also der Wert ist überschaubar. Ja, okay, ins Ausland gehen, wie macht man das? Man weiß ja, ich meine, zum dritten Mal in Folge sind die Vereinigten Arabischen Emirate aktuell der größte Magnet für Vermögende der ganzen Welt und viele haben dort ihren Wohnsitz plötzlich, aber wenn ich jetzt da nicht hin will, reicht denn die Schweiz, Liechtenstein oder was kann man so ein bisschen tun? Ich meine, es wird bestimmt eine Doktorarbeit sein und Sie haben sich ja auch drauf spezialisiert. Also wie gehen Sie da mit Ihren Mandanten vor?
Das Lieblingsland zurzeit fürs Auswandern ist in der Tat die Schweiz. Also da sind echte Flüchtlingsströme unterwegs und ich sitze ja in der Schweiz und sitze mit meiner Company in Liechtenstein und wir haben, das gehört mit zu unseren Beratungsleistungen, den Menschen dabei zu helfen. Aber wenn ich doch schon mal einen Vermögenswert habe, also fangen wir doch mal bei der Portfoliotheorie an. Viele Deutsche haben Klumpenrisiko. Das größte Klumpenrisiko sind die Immobilien, das zweite die Aktien. Bei den Immobilien muss ich dann in der Tat, wenn ich dann weiß, es kommt ein Lastenausgleichsgesetz oder irgendwelche Abgaben auf die Immobilien, schon mal das Portfolio auch verändern. Und das heißt also verkaufen. Der Markt ist nicht so schlecht, wie ich es gedacht habe. Er hat sich ein bisschen wieder erholt. Also wer jetzt noch verkaufen kann, sollte verkaufen. Das tun auch einige meiner Mandanten. Und dann diese Vermögenswerte umwidmen. Und da geht eben die Kunst mit einer Einlagerung im Zollfreilager. Es geht aber auch, was gerade ja total en vogue ist, nur nicht mehr bei den Deutschen. Die Deutschen kaufen zurzeit kein Gold. Das ist ein Wahnsinn. Gerade jetzt muss man Gold kaufen. Umwandeln in Gold, Silber, Platin, Palladium, strategische Metalle. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Farbedelsteine zum Beispiel, wenn ich mal so ein 12,5 Kilo Barren Gold durch die Gegend schleppe, der mittlerweile ja 1 Million US-Dollar wert ist. Also wir haben eine schöne Rallye beim Gold gesehen. Ja, dann kann ich das auf kleinstem Raum, auf Fingernagelgröße, auch parken in einem sogenannten Farbedelstein. Es gibt also Möglichkeiten. Und wenn ich es dann einlagere in einem Zollfreilager, ja, zugriffsgeschützt, es ist mein Eigentum, es ist versichert, spare ich auch noch die Mehrwertsteuer beim Kauf, dann ist das immer ein Win-Win-System, wenn ein gutes Konzept dahinter ist, ich jederzeit entnehmen kann, jederzeit in die Liquidität komme, da gibt es gute Modelle.
Herr Pieper, ich bedanke mich, das war der Podcast Rolf Pieper mit Fliege. Dafür ohne Filter. Ich bedanke mich. Und wer nähere Informationen haben will, den Link zu Ihrer Webseite und den Kontaktdaten, die packen wir unten in die Shownotes rein. Danke Ihnen.
Schöne Grüße nach Deutschland. Dankeschön.
Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.